Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Hier sind Marius und Daniel. Fabi, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist unterwegs, aber der wird sich auch aus dem, ich weiß nicht, ob es Urlaub ist, aus dem Ausland in den nächsten Wochen wieder reinmelden. Also den kriegen wir auf jeden Fall hier auch nochmal vor das Mikro. Aber aktuell nochmal wir beiden alleine vor dem unglaublich wichtigen Spiel gegen die Chargers. Marius, freust du dich schon auf Sonntagnachmittag oder Abend?
Ja, moin Daniel, moin echt da draußen. Es ist ein super wichtiges, relevantes Spiel in dieser Saison. Vermutlich das schwerste, das wir vor uns haben. Vor allem, um bis zum Ende dran zu bleiben. Weil ich glaube, an Irrelevanz ist das nicht mehr zu überbieten. Eine schöne Situation, die wir uns vor der Saison so gewünscht hätten, sind wir mal ehrlich. Vielleicht dann eher noch mit dem First Seed in der Tasche. Aber jetzt nehmen wir es, wie es kommt. Der dritte Platz in der AFC ist auf jeden Fall eingeloggt. Da können wir nicht mehr verdrängt werden, egal wie das Spiel ausgeht. Das sind, glaube ich, auch ganz gute Aussichten. Und naja, die Folge heute wird, glaube ich, sehr kurz werden deswegen. Aber nicht minder schön.
Das haben wir schon oft gesagt, dass die Folge kurz wird und am Ende gucken wir
mal. Jetzt habe ich es gesagt, ja.
Genau. Zwei Stunden. Wie ist es denn, guckst du Sonntag auf Montagnacht dann auch das Spiel der Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins? Weil das hat ja schon relativ große Relevanz für uns.
Ja, richtig. Also aus genau dem Grund werde ich es auch schauen. Es wird zu hart, aber ich werde das schon gucken. Ich bin ja im Urlaub nächste Woche. Das heißt, das werde ich dann irgendwo da einstreuen. Aber man will ja auch ein bisschen Skifahren, Snowboarden gehen. Es soll ja gutes Wetter werden dafür. Aber das Spiel muss ich ansehen. Da entscheidet sich sehr viel. Nämlich eventuell unser es entscheidet sich der finale Gegner in der Wildcard-Round für die Chiefs.
Ganz genau. Also davor gibt es einige Spiele, die relevant sind. Vielleicht können wir damit einfach anfangen. Also vielleicht ist das wirklich das Einfachste, damit ihr einmal up-to-date seid, welche Spiele relevant sind für uns. Also es geht los am Samstagabend um 22:30 mit Pittsburgh at Baltimore, weil und dann kann man wirklich ein bisschen so schummeln und sich mal angucken, wie dann das aussieht. Die wichtigste Entscheidung ist definitiv Buffalo gegen Miami. Wenn Buffalo gewinnt, spielen wir gegen Miami 100%. Wenn aber in der Nacht von Sonntag auf Montag Miami gewinnt, dann geht es nämlich wirklich in die Diskussion los, dass Jacksonville gegen Tennessee sich entscheidet und damit sich auch entscheidet, wer könnte Gegner werden. Also das ist ein bisschen wirklich ein Rätsel. Wenn die Tennessee Titans das Spiel gewinnen, dann wird Pittsburgh gegen Baltimore relevant, weil wenn wir dann nämlich Baltimore und die Ravens gewinnen, dann spielen wir gegen Buffalo. Wenn Pittsburgh gewinnt, spielen wir gegen Pittsburgh. Also das Spiel könnte ins Spiel kommen. Wir werden früher erfahren, ob es möglich ist, gegen Pittsburgh zu spielen oder Buffalo. Die wissen nämlich dann wirklich schon vorher, ob sie sicher in den Playoffs sind. Also das wünscht man sich fast und es kann auch gut sein, weil die Ravens als Seed Nummer 1 ihre Starter auch schon werden. Dann gehen wir davon aus, dass Pittsburgh gewinnt. Dann geht es für Buffalo am Montagmorgen wirklich um Playoffs oder nichts. Und das ist natürlich schon nochmal ein erhöhtes Risiko. Die einfache, entspanntere Situation, wenn Miami dann gewinnt, spielen wir möglicherweise gegen Pittsburgh. Das hängt eben von dem Jacksonville-Tennessee-Spiel ab. Denn wenn nämlich Jacksonville gewinnt, wenn die Jaguars gewinnen, spielen wir gegen den Gewinner von Houston at Indianapolis, also gegen die Texans oder gegen die Colts. Kommt drauf an, wer gewinnt. Das Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird genauso relevant für uns wie die Spiele drumherum. All die vier Spiele müssen wir darauf achten. Wir wissen vor dem Chiefs-Spiel also schon relativ viel, aber wir wissen eben nicht, ob es Miami wird oder dann der Gegner, der zu dem Zeitpunkt schon feststeht. Das wird sich dann eben erst in dem letzten Spiel entscheiden.
So, wenn ihr jetzt schwer mitgekommen seid, dann könnt ihr das Ganze auch nochmal selber quasi bauen. Es gibt so eine Playoff-Machine von ESPN. Können wir euch gerne mal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr alle möglichen Matchups entsprechend tippen und dann switchen automatisch die Teams hin und her. Also wenn man da quasi dann die Steelers vorne setzt oder die Ravens, dann hat man dann entsprechend die Konstellation direkt vor Augen und auch direkt auf dem Bildschirm.
Ich würde sagen, du planst ja auch noch ein Preview-Newsletter, einen kurzen zum Game Day. Da setzen wir das auch nochmal rein, genau die Grafik. Da seht ihr es auf einen Blick und könnt dann hinterher sozusagen wegstreichen, welche Wege passieren oder nicht passieren, wenn ihr es ausdruckt. Das ist, glaube ich, das, was am einfachsten ist.
Also man sieht, auch in der letzten Woche geht es für manche Teams eben noch um alles. Also in der Haut der Bills möchte ich jetzt nicht stecken. Das ist dann halt wirklich so gefühlt wie Nachsitzen. Und man muss jetzt mit der letzten Nummer da sich noch sozusagen die Klasse halten, beziehungsweise das Jahr nicht wiederholen müssen und vorzeitig rausfliegen. Also das sind alles schon so wilde Sachen. Da bin ich froh, dass wir ein paar Starter schonen können, weil so viel Schonung gab es nicht in, im Dezember. Also dazu gibt es auch ein paar Infos im Newsletter, tease ich jetzt nur an, erwähne ich absichtlich mal nicht in der Folge, um zu schauen, ob dann vielleicht auch mehr Leute in den Newsletter kommen. Es ist ja in den letzten Tagen, haben wir euch ja schon ein bisschen was präsentiert. Wir wollen das auch in der Offseason weiter durchziehen. Deswegen newsletter.daskingdom.de. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann seid da gerne mal mit dabei.
Ganz genau. Heute ging der längste Newsletter aller Zeiten raus über alle Coaches der NFL. Da hast du eine Frage bekommen. Wollen wir die hier nochmal beantworten, Marius?
Ja, zum einen gab es so eine zweigeteilte Frage. Warum gibt es denn so viele Coaches mit unterschiedlichsten Kompetenzen? Kann man die nicht irgendwo bündeln bei einer oder ja, zwei, drei Personen? Es gibt ja so viele Assistant Coaches. Ich glaube, darauf zielte das ab, Daniel. Kurz und
bündig. Ich glaube, dass das System in der NFL einfach anders funktioniert als in anderen Systemen, also in anderen Sportarten. Beim Fußball zum Beispiel hat man die große Gruppe der Feldspieler und man hat die Torwerte. Und genauso wie die Torwerte einen eigenen Trainer haben oder einen eigenen Trainingsstaff schon haben, meistens sogar mit mehreren Torwarttrainern, und auch einzeln separat trainieren, weil man da sehr viel isolierter dann die Wichtigkeit der Position rausarbeiten kann. Eigentlich ist beim Football gibt es ganz viele Gruppen wie die Torwarttrainergruppe, die separat trainiert und eben genau ganz gezielt guckt, wie sie taktisch funktioniert. Das muss natürlich alles zusammengesetzt werden, deshalb gibt es dann auch sozusagen die Drills, die am Ende mit dem ganzen Team, der ganzen Offense, der ganzen Defense funktionieren, aber separat taktisch auf der einen Seite ganz viel Video-Recherche und Video-Screening, was gemacht wird, aber eben auf der anderen Seite auch eigene Übungen machen die einzelnen Trainingsgruppen. Deshalb brauchst du eben noch so viel Trainer, weil es da auf sehr unterschiedliche Themen ankommt. Also deshalb guckt man auch so ein bisschen, haben wir auch geguckt, was waren die eigentlich vorher, was haben die eigentlich gemacht. Wenn dann jemand plötzlich aus der Offense in die Defense wechselt, nie das vorher gemacht hat, dann wundert man sich schon so ein bisschen und sagt, mal gucken, ob das funktioniert. Na klar haben die alle ein Football-IQ und wissen einigermaßen, wie das funktioniert, aber so aus der D-Line wechseln und plötzlich der Wide-Receiver-Coach werden, da wundert man sich dann schon, weil es auf sehr, sehr unterschiedliche Sachen ankommt.
Ja, so ist es. Es ist ja bei den Head-Coaches auch immer, sieht man immer ganz genau für den Stil, den ein jeweiliges Team spielt, wo der Fokus draufgelegt wird. Also wenn du wie Andy Reid eben aus einer Offense rauskommst und ehemaliger O-Liner warst, dann ist es ein anderes Stilmittel, das du benutzt, weil du es halt einfach deutlich besser kennst, schaltest dich vielleicht auch eher ins Play-Calling ein, etc., als wenn du eben ein Linebacker warst früher oder, dann vertraust du eher deinem OC bei manchen Play-Calls. Also auch da gibt es ja in der NFL diverse Biografien und auch Beispiele, und über diesen Überblick kriegt man so ein Gefühl dafür, wo kommen die Leute denn eigentlich her, was haben die vorher gemacht, und man merkt auch, und das haben wir ja schon mal angesprochen, wo vielleicht auch Erfahrungswerte fehlen, die in den vergangenen Jahren da waren, sie aber gar nicht gemerkt haben. Das ist halt wie, als würdest du bei so einem Motor ein Rädchen ausbauen, und das hat man nie gesehen, war aber immer da, hat immer geholfen, unterstützt, und ist jetzt plötzlich nicht mehr da, dann klappert es irgendwo und läuft nicht so richtig rund, und so ist das mit unserer Offense dieses Jahr gefühlt irgendwo auch. Aber so, ich glaube, 14 Coaches, die gewechselt haben, das war schon eine Hausnummer in diesem Sommer. Das ist nichts Ungewöhnliches, passiert immer mal wieder, aber man kann dann eben bestimmte Erfahrungswerte wie Craig Lewis und Eric Bieniemy, die uns verlassen haben, dann einfach nicht 1:1 ersetzen. Das ist absolut nicht möglich.
Ich finde die Kombination ganz interessant. Also was man so ein bisschen erfährt, ist sowieso, dass der Pass-Game-Coordinator Joe Bleemeyer zum Beispiel mit Matt Nagy und Brad Veach bei Delaware gespielt hat und die sich gegenseitig Bälle zugeworfen haben, dass wir da Leute haben, die, also Tom Melvin zum Beispiel, Tight-Ends-Coach, der war die gesamte Karriere von Travis Kelce dessen Coach, der natürlich damit zu tun gehabt, dass das auch gut funktioniert. Und deshalb hoffe ich auch, dass wir da sozusagen besser werden im letzten Jahr. Aber die haben seit 1983, kennen die sich, da haben die bei der San Francisco State University zusammen gecoacht. Und das ist schon irgendwie absurd, wo wir gecoacht. Tom Melvin war damals noch O-Lineman und Reed sein Coach direkt. Also sogar solche Verbindungen gibt es in irgendeiner Form. Und das finde ich eben schon beeindruckend. Man merkt eben relativ schnell, dass gerade bei Running Back und Wide Receiver so ein bisschen Schwierigkeit ist. Der Connor Embry als Wide Receiver Coach eben mit sehr wenig Erfahrung. Der ist in der Coaching-Familie aufgewachsen und trotzdem fragt man sich, ob er dafür jetzt schon geeignet ist. Und Todd Pinkston, der Running Back Coach, der auch sehr wenig Erfahrung hat, der war völlig, völlig absurd. Der war Wide Receiver bei den Eagles, bei Andy Reid. Und der kam dann 2023 in einer längeren Pause kam er an und ist dann nicht Wide Receiver Coach geworden, sondern weil Andy Reid ihn mochte, weil er das Gefühl hat, der kann was, ist er dann Running Back Coach geworden, wo ich auch dachte, hui, also den da würde ich gerne reingehen und mal nachfragen, wie das passiert ist. Das erfährt man wenig drüber, aber auch das ist eben wirklich spannend, weil da haben wir denn nicht so viel Erfahrung. Man muss ja sagen, auf Running Back ist Isaiah Pacheco stark, aber da haben wir natürlich auch wenig Entwicklung, die gerade in irgendeiner Form passiert. Während auf Wide Receiver, und das ist ja wirklich spannend zu sagen, wo kommt die Entwicklung her, wenn Rashee Rice schon sehr, sehr schnell und sehr stark in der Liga angekommen ist. Das muss man eben auch positiv ankreiden in irgendeiner Form. Und ich glaube, genau so ein Gefühl dafür zu haben, wen haben wir da eigentlich, was für Leute sind das? Ich habe das Gesicht mal gesehen, wenn das irgendwas eingeblendet wird im TV, dann möchte ich schon wissen, ach, das ist der und der. Und wissen, wofür der verantwortlich ist. Also genau sowas finde ich eben extrem spannend.
Man kann auf jeden Fall festhalten, wenn man irgendwann mal Coach bei Andy Reid sein möchte, dann sollte man in irgendeiner Form eine Verbindung zu ihm aufgebaut haben. In vorherigen Jahren, Andy Reid schart da immer sehr viele alte Weggefährten um sich, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, aber auch typisch für NFL-Coaches. Die wollen immer eine Vertrauensbasis. Du hast da so viele Leute, die da rein und rausgehen aus der Facility, und da muss schon irgendwie auch ein Vertrauensverhältnis da sein. Deswegen kam ja auch Matt Nagy zurück. Nicht, weil er besonders gut in Chicago war, im Gegenteil, sondern weil er halt eben eine Vergangenheit hatte mit Andy Reid, auch mit den Chiefs. Und da kennt man sich halt, man schätzt sich halt, man weiß, was man aneinander hat. Aber ob das jetzt die richtige Position für Matt Nagy war, ich glaube, als Quarterbacks-Coach war er deutlich besser. Aber das ist dann wieder ein Thema für die Offseason.
Ja, da ist ja ganz, ganz viel hinter drin. Also Matt Nagy, das muss man auch ganz klar sagen, hat in Chicago versucht, das Kansas City Chiefs Offensive Scheme nachzubauen, aber hatte nie die richtigen Leute dafür. Und der kann eben, und das ist ein bisschen was ich bei ihm sozusagen vorwerfen würde, der kann wirklich nur das eine, und der wäre wahrscheinlich bei zwei, drei anderen Coaches noch im Rennen. So ein Doug Peterson, der eben auch aus dem Coaching-Tree kommt von Andy Reid, da kann ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht auch unterkommt. Aber ansonsten gibt es wenige Teams, wo der wirklich eine Rolle spielen würde in irgendeiner Form. Und das andere ist, auch die Geschichte ist ganz spannend. Spencer Reid als Assistant Strength and Conditioning Coach, also der ist eben für die Fitness der Spieler zuständig, eben der nächste Sohn von Andy Reid, der bei uns im Staff ist. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, ehrlicherweise, dass der bei uns ins Team gekommen ist. Und wenn man sich tiefer damit beschäftigt, ganz interessant zu sehen, dass er eben auch da ist. Und damit mal ganz kurz über die Familiengeschichte der Reeds. So gut wie Andy Reid auch Coach ist, so wenig hat er es geschafft, seine Kinder irgendwie im Leben ankommen zu lassen, zumindest seine Söhne, die alle sehr viel Drogenprobleme hatten. Also das ist schon auch eine sehr bittere Geschichte. Da gab es mal eine Aussage von einem Richter, der seine zwei Söhne dann mehr oder weniger verurteilt hat. Der meinte, das wäre eine Drogenhöhle zu Hause gewesen bei Andy Reid, weil seine Söhne noch gewohnt haben. Also auch das ist eine völlig absurde Geschichte, die irgendwie gar nicht zu dem Typen passt, den wir da jeden Tag auf dem Training oder auf dem Footballplatz sehen. Also das auch interessant nachzulesen. Die nicht so schöne Seite, aber Spencer Reid macht sich bisher, glaube ich, relativ ohne Schlagzeilen ganz gut bei den Chiefs.
Hoffen wir, dass es so bleibt.
Durchaus. Manche sagen ja, wir haben den Super Bowl gegen Tampa Bay verloren, wegen diesem Autounfall des anderen Sohns. Auch das muss man gesagt haben.
So ist es.
Lass uns gerne weitermachen mit schöneren Themen. Harrison Butker, was hat der bekommen, Marius?
Er hat sich zum AFC Special Teams Player of the Week gekickt. 6 von 6 Field Goals und den einen Extrapunkt verwandelt. 19 Punkte damit gemacht. Den Höchstwert für Kicking-Punkte in einem einzigen Spiel in der Saison aufgestellt. Und völlig zu Recht, wie gesagt, AFC Special Teams Player of the Week geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich bin ehrlich, ich glaube, da ist irgendwann auch mal ein Jersey für mich fällig mit seiner Nummer. Ein Herz für Harrison Butker.
Das ist sehr, sehr schön. Da müssen wir eigentlich
als Doppelgänger
so Videos machen, wie du im Outfit von Harrison Butker den Ball kickst.
Ist dann eine Aufgabe für die Offseason, ja.
Sehr, sehr schön, genau. Aber man muss leider Gottes sagen, es gab auch die Pro Bowl-Nominierung. Da ist Harrison Butker leer ausgegangen, oder? Also 5 Spieler der Chiefs haben es geschafft.
Ja.
Ja, ein bisschen überraschend für mich, nicht dabei.
Nee, also es sind dabei Creed Humphrey, Chris Jones, Travis Kelce, Patrick Mahomes und Joe Thuney. Kelce, Humphrey und Jones sind Starter nach diesem Voting. Das ist ja auch immer so ein bisschen wild, was da abgeht. Also man kann voten für die entsprechenden Spieler, man kann aber auch die Stimmen von Spielern und Coaches zählen da auch mit rein. Also das ist alles so immer so ein bisschen persönliches Gusto, und wer hat die meiste Reichweite, wer hat irgendwie die größte Community, und das ist alles relativ wild. Für Kelce ist das schon die 9. Pro Bowl-Nominierung, die dritthäufigste eines Tight Ends in der Geschichte der NFL. Auch das ist eine Leistung, auch wenn die jetzt dieses Jahr von ihm jetzt nicht besonders war. Aber daran sieht man schon, wo der Hase im Korn liegt, nämlich dass da gar nicht so sehr die Leistung in einer bestimmten Saison zählt, sondern eben auch bis in die Sympathie und die Reichweite etc. pp. Ein paar Swifties werden da auch abgestimmt haben für, auch zu Recht, muss man ja ganz klar sagen. Andere sind eben nicht dabei. Ja, kein Nick Bolton, kein Willie Gay, kein Pacheco, kein Trey Smith, auch kein Legarius Sneed. Und das ist eigentlich für mich die größte Frechheit, dass der nicht in der ersten Riege ist. Matt McMullen hat gesagt, alle, die gerade aufgezählt wurden, die nicht dabei sind, sind zumindest als Ersatzspieler benannt. Aber sind wir ehrlich, bei Sneed ist das schon hart, dass der das nicht in die erste Runde geschafft hat. Es hat ja mal Mutmaßungen gegeben von einigen auf X. Also Adrian Franke, NFL-Experte, hat auch gesagt, dass vielleicht die Strafen, die Sneed sich eingefangen hat, so ein Punkt davon sein könnte, dass er da nicht in der ersten Runde ist. Aber ich sag mal so, das machen andere auch. Weiß ich jetzt nicht, Daniel, wie ist dein Gefühl? Ist natürlich auch, was er auch entsprechend enttäuscht oder erbost, dass
Ich finde, der Pro Bowl hat sich eben verändert. Also ich glaube, vor 20 Jahren war das eine leistungsorientierte Belohnung von Spielern. Jetzt ist es eben so ein Popularitätswettbewerb geworden. Nicht nur, weil die Leute voten können und du kannst an bestimmten Tagen doppelt abstimmen dafür und du kriegst doppelte Votings auf X oder auf irgendeiner anderen Plattform. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist eben schon, dass es auch eben um Lautstärke geht und das Reputation-Thema da sehr, sehr groß ist. Jemand wie Sauce Gardner als Cornerback ist eben deutlich relevanter aus Sicht der Lautstärke, die er macht und wie er seine Leistung irgendwie darstellt als ein Sneed, der relativ leise ist und der eben da nicht steht und sagt, ich bin der Geilste und bin der Lockdown-Corner, der alles irgendwie hinkriegt. Und ich glaube, dass wenn man sich die Namen anguckt, ich weiß nicht, die halbe Saison von diesem Kollegen in Miami, dass die besser war als die von Jerry Sneed, das bezweifle ich einfach. Und es ist schon irgendwie eine bittere Entscheidung auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Vielleicht motiviert es den Kollegen Sneed dann ja auch nochmal, sein Game nochmal ein Level hochzuziehen und zu sagen, jetzt wird es noch besser und noch stärker und jetzt mache ich sogar noch Turnover und fange die Bälle ein paar Mal. Ich weiß es nicht, wenn das deshalb für gut ist, dann kann ich damit sehr, sehr gut leben. Auch der, das hat glaube ich Spagnuolo auch gesagt, wird seine Titel schon in der Vergangenheit, in der Zukunft bekommen und für mich wäre es wichtig, dass wir dann den Pro Bowl, so wie er aktuell läuft, so ein bisschen abkapseln von dem Thema Hall of Famer, weil das ja immer ein relativ großes Thema da reingespielt hat. Der Pro Bowl, diese Pro Bowl Games nur stattfinden, dass der selbst keine Bedeutung mehr hat, dass die beiden Super Bowl Teams ja auch nicht dabei sind, fühlt sich alles nicht so richtig an. Also ich würde den am liebsten 2 Wochen nach dem Super Bowl in Miami stattfinden lassen als große Party, wo alle nochmal sich treffen und dabei sind und es wäre irgendwie was Geiles, als so wie er sich jetzt anfühlt, wo das eher so ein, keine Ahnung, Kindergeburtstag ist.
Ich fand aber, als es noch dieses Spiel war in Pads und allem, aber nicht so richtig Körperkontakt stattgefunden hat, weil man natürlich keine Verletzung riskieren wollte vor der anstehenden Offseason, Free Agency etc., das war schon auch immer ein bisschen peinlich. Jetzt dieses Flag-Ding am Ende, das ist schon ganz spaßig gewesen, aber ist natürlich auch weit weg von dem, wie man normalerweise Flag-Football spielt, weil die Jungs sind ja logischerweise auch Tackle-Footballer und Flag ist nochmal ein bisschen anders. Kann man schon spielen, aber ja, da geht's halt auch ein bisschen um den Spaß. Wenn sie keine Helme aufhaben, sieht man dann auch tatsächlich ein bisschen mehr von der Mimik. Das bleibt einem ja verborgen im üblichen Spiel, aber ja. Es ist, wie es ist. Es sind mehrtägige Pro Bowl Games. Am Sonntag, den 4.2., ist, wie gesagt, der Höhepunkt in Orlando bei diesem Flag-Football-Duell AFC gegen NFC. Das hat ja das schnarchige All-Star-Game, wenn man so möchte, der letzten Jahre ein bisschen abgelöst. Und naja, vielleicht sind wir da eh gar nicht da, weil die Chiefs ja dann später, eine Woche später, in Las Vegas
spielen. Du Optimist.
Dürfen. Na, jetzt habe ich es gesagt. Es ist alles möglich, Daniel. Es sind Playoffs.
Ganz genau. Aber vom Pro Bowl mal weggehen. Also ich glaube, man sollte sich da nicht zu doll drüber aufregen. Das ist auch wie der MVP am Ende eine Popularitätsgeschichte. Ich glaube, da können wir auch drüber reden. Der MVP gehört zu, für mich, auch wenn die Zahlen anders sprechen, für mich zu Lamar Jackson, der eine sensationelle Saison gespielt hat. Der einzige andere Kandidat, der für mich in Frage kommen würde, das war mein Tipp vor der Saison, wäre Josh Allen, der die besten Zahlen geliefert hat. Ähnlich beeindruckend wie Mahomes, die Chiefs irgendwie drinnen gelassen hat im ganzen Spiel, muss man sagen, Respekt, dass Josh Allen es schafft, die Buffalo Bills möglicherweise in die Playoffs zu führen. Bei den Verletzungen, bei all dem, was da passiert ist, ist das aller Ehren wert. Und dessen Zahlen sind wirklich fantastisch. Also auch der hätte es völlig verdient. Aber auch da sind wir genauso popularitätsgesteuert wie beim Pro Bowl. Am Ende wird der, der am lautesten in der Presse gefeiert wird, das Ding gewinnen. Und das ist nicht, wie man sich vorstellen kann, Brock Purdy, hallo alle 49ers-Fans, sondern ist es am Ende dann auch zu Recht Lamar Jackson, der wirklich ausgezeichnete Spiele gespielt hat und am Ende sein Team zum besten Team der Regular Season geführt hat.
Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin gespannt, was die Ravens in den Playoffs machen werden. Da bin ich wirklich richtig gespannt.
Da sind wir alle gespannt. Also ich prognostiziere ein erstes Spiel gegen die Browns und oh, ich weiß nicht, das wird ein heißer Tanz.
Huiuiui, na, da sind wir mal gespannt, was abgeht.
Genau.
Davor gibt es ja noch ein Spiel von uns und von anderen. Wir haben es schon mal gerade erzählt. Also das Spiel in Woche 18 hat ja keinerlei Auswirkungen auf die Playoff-Platzierung von uns. Die Chargers sind vorzeitig ausgeschieden. Und deswegen gibt es so ein bisschen Preseason-Charakter, möchte man sagen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass diese beiden Teams unter solchen Umständen aufeinandertreffen. Wer sich ein bisschen in die jüngere Vergangenheit zurückerinnert, in der letzten Woche der Regular Season 2020 gab es das Duell auch schon mal. Da standen die Chiefs 14-1 neu oder waren amtierender Super Bowl Champion, die Chargers 6-9 und Chiefs verloren, damals mit Chad Henne als Starting Quarterback mit 38-21. Die Chargers haben Justin Herbert spielen lassen, weil für die ging es ja tatsächlich um gar nichts, aber dann haben sie gesagt, der kann noch mal ran. Ich glaube, der hat sogar 4 Touchdown-Pässe geworfen. Also das war dann schon für die Verhältnisse des Spiels er hat 3 geworfen, habe ich gerade gesehen. Sage ich jetzt mal, einen erlaufen, so um das voll zu machen, war dann eben ein, ja, doch so ein bisschen Prestige-Thema. Ich glaube, das wird dieses Mal ein bisschen anders werden, oder Daniel?
Ja, können wir beide Seiten mal die Voraussetzungen reingehen. Bei uns geht es, glaube ich, um Incentives und Milestones. Bei den Chargers geht es ganz hart um einen Draft-Pick. Das muss man ganz klar sagen. Die haben mit 5-11 sind sie gerade punktgleich mit den Titans und mit den Giants haben diese 5 Siege. Wenn sie gewinnen, können sie eben schon nochmal einen anderen Draftpick haben. Aktuell, glaube ich, wenn man das durchrechnet, dann sind sie auf Platz 5, also das schlechteste 5-11-Team und würden damit an Position 5 picken. Da hat man schon andere Möglichkeiten, als wenn man jetzt gewinnt und dann vielleicht im Worst Case sogar noch von den Jets geschlagen wird und plötzlich irgendwie bei 9 pickt. Da geht Qualität mit jedem Pick in der Phase raus und man hat eben auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal anders zu traden. Also wenn die Chargers sagen, boah, wir wollen einen Marvin Harrison haben, den kriegen wir, also ich glaube, die Carolina Panthers geben den an die Bears ab, aber die Bears werden möglicherweise entscheiden, ob sie den weggeben. Das wird ein Quarterback nie die Team sein, aus meiner Sicht. Könnten zum Beispiel die Commanders sein, die sich den holen man überlegt, das weiter hochzugehen, dann kann es wirklich spannend sein, einen 5. Pick plus irgendwie einen 2. Pick und so weiter weggeben, um nach vorne zu kommen. Wenn wir jetzt aber da stehen und sagen, wir sind 9., dann wird es sehr viel schwieriger sein, nach vorne zu kommen. Und die Chargers müssen sich wirklich überlegen, was sind deren Needs aktuell. Und daher bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Also zumindest ist das Front Office und das Management nicht. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie die Chargers da auftreten werden. Die Spieler wollen natürlich gewinnen, die wollen sich präsentieren, die wollen sich zeigen. Aber das ist so ein bisschen die Grundsituation der Chargers. Die haben kein erhöhtes Interesse, dieses Spiel zu gewinnen. Aus dem Coaching vielleicht sogar noch, aber da ist ja auch der Head Coach nicht mehr da. Also von daher ist das wirklich eine spannende Situation. Und bei den Chiefs können wir über Incentives reden, können wir über Milestones reden. Ich glaube, die Milestones sind schon mehr oder weniger bekannt. Travis Kelce braucht noch 16 Yards, um 1.000 Yards zu erreichen, seine, glaube ich, 8.000 Yards-Saison in Folge zu machen. Isaiah Pacheco braucht noch 65 Yards, um 1.000 Rushing Yards zu kriegen. Auch das wäre für den wirklich, glaube ich, ein riesiger Wert. Und Rashee Rice könnte mit 62 Yards 1.000 Receiving Yards erreichen. Auch alles, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, im machbaren Bereich. ich bin mir sehr sicher, dass alle drei spielen werden, weil alle drei das versuchen werden. Ist mein Gefühl. Am wenigsten vielleicht noch Rashi Rice, weil dem vielleicht auch gesagt wird, entspann dich und bleib gesund und alles ist gut. Und dazu gibt es dann nochmal Incentives. Es gibt gar nicht so viele Performance-Incentives bei den Chiefs. Ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwie die Hälfte der Spieler irgendwelche Sachen drin hatten. Marius, die mir aufgefallen sind, eigentlich nur Mecole Hardman und Chris Jones. Mecole Hardman hat auf Receptions, auf Yards und auf Receiving Touchdowns Incentives gehabt. Er müsste 50 Receptions kriegen, hat bisher 8 in der Saison bei den Chiefs, das wird schwer. Er hätte 650 Yards hinkriegen müssen, das ist auch irgendwie, keine Ahnung, 150.000, 250.000 Euro, sowas. US-Dollar natürlich. 41 Yards von 650, das wird auch schwer. Und Receiving Touchdowns 0 von 5. Ich glaube, das kann man absagen. Und dann waren zwei Sachen, die ich mir bei Chris Jones nochmal angeguckt hatte, weil ich mir nicht sicher war, wie viel Prozent der Snaps hat er denn wirklich gespielt. Der war ja, ist ja ausgefallen am Anfang. Man fragt, wie viel spielt er dann wirklich und so weiter. Der hat 693 von 1006 Snaps der Chiefs Defense gespielt. Das sind 68,89%. Bei 50%, das war die höhere Wert schon, kriegt er 1 Million Bonus. Den hat er sicher, da muss er auch nicht für spielen. Das kann er nicht mehr verlieren. Was ihm noch fehlt, sind die 10 Sacks, also auch die 15 Sacks, aber die nehme ich mal als unrealistisch raus. Er hat aktuell 9,5, das heißt, er braucht noch einen halben Sack, um 1,25 Millionen zu erreichen. Jetzt die Frage, Marius, würdest du Kelce und Jones spielen lassen am Sonntag?
Also bei Travis Kelce mit den 16 Yards hat Blaine Gabbert, der ja auch spielen wird, schon gesagt, also er wird alles dafür tun. Ich glaube, die Chiefs werden auch extra so ein Skript bauen, dass es im ersten Drive möglichst zumindest mal dreimal Richtung Kelce geht und idealerweise... rechnet keiner damit. Aber vielleicht. ich bin auch echt gespannt auf den Arm von Blaine Gabbert, muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesen Aussagen, weil in der Preseason sah der nicht so dolle aus. Da habe ich schon ein bisschen Sorge, dass da überhaupt ein Ball ankommt, aber ich lasse mich gerne überraschen. Nein, ich glaube, dass grundsätzlich ein bisschen geskriptet wird und ab und zu mal auch Kelce versuchen wird, sich da freizulaufen. 16 Receiving Yards sind jetzt tatsächlich nicht die Welt und der wird definitiv keine 3 Drives auf dem Feld stehen. Bei Chris Jones wird es, glaube ich, ähnlich sein. Da werden die Jungs sagen, alles für dich, Chris. Und es reicht ja ein halber. Das heißt, der kann ja so einen Tandem-Sack, kann er sich ja holen. Vielleicht mit Kalaftis, vielleicht mit Dana, vielleicht mit Omenio. Also einer von denen kann ich schon sehen, dass die ihm dann auch vielleicht den Weg frei blocken. Die anderen wissen das natürlich auch. Die werden natürlich schön Chris Jones ins Double-Team nehmen, aber die werden dann vielleicht gucken, dass auch Spagnuolo sich da was einfallen lässt, um Chris diesen Bonus dann eben zu ermöglichen. Bei Pacheco finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass der 2 Spiele raus war, sonst wäre der mit Sicherheit schon über die 1000 gekommen. Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Ich habe mal nachgeschaut, was Jamal Charles und Priest Holmes in ihren zweiten Karrierejahren hatten an Yards. Charles hatte 1120 und 5,9 im Schnitt und Priest Holmes damals, glaube ich, noch bei den Ravens hatte 1008 Rushing Yards, 4,3 im Schnitt. Das sind ungefähre...
Beides im zweiten Jahr, oder?
Beides genau im zweiten Jahr von beiden. Und alle drei haben 7 Rushing Touchdowns. Also auch da ist Isaiah Pacheco schon pari mit beiden. Hatte, soweit ich glaube, noch ein bisschen Receiving Touchdowns. Wenn ich das richtig im Kopf habe, können wir auch nochmal nachschauen und verifizieren. Aber man sieht dann ungefähr so die Richtung, wo es hingeht. Also zumindest Priest Holmes, die Region wäre er, wenn er nicht verletzt ausgefallen wäre. Aber ich glaube, Priest Holmes hat auch nicht alle Spiele gemacht in seinem zweiten Karrierejahr damals. Bei Rice bin ich gespannt. Also 62 Yards, auch da wird man wahrscheinlich, wie du gesagt hast, eher sagen, mach mal Piano. 7 Receiving Touchdowns hat er, ist schon jetzt erfolgreichster Rookie in der Franchise-Geschichte. Und diese 79 Receptions sind auch jetzt schon Rookie-Rekord bei den Chiefs.
Also Rookie-Receiver von Andy Reid, aber noch nicht der Franchise-Geschichte, oder? Da fehlt, glaube ich, noch was zu Bow, wenn ich
genau, was die Touchdowns angeht, das dauert noch ein bisschen, aber bei den Receptions haben wir den Rookie-Rekord schon am Start.
Stimmt, 70 Receptions, 995 Yards und 6 Touchdowns hatte Dwayne Bow, einer der großen, großen Receiver in der Zeit, in der es nicht so gut lief für die Chiefs. Also 2007 hatte der sein Rookie-Jahr.
Ja, also vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was dazu, aber es wird auf jeden Fall schwer. Travis Kelce bräuchte noch mindestens 2 Touchdowns, also Receiving Touchdowns, um mit Tony Gonzalez gleichzuziehen in der Kategorie Receiving Touchdowns eines Tight End bei den Chiefs. das wird schwer. Mit dreien wäre er vorbeigezogen. Das heißt, er müsste noch, muss eigentlich noch ein Jahr spielen. Also von daher kann er jetzt noch nicht abtreten.
Ich weiß auch nicht, wo die Idee herkommt, dass Kelce nach dem Jahr rausgeht. Also der Ansatz, den ich einmal gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass da was passiert in dem Moment, in dem er den Super Bowl gewinnt, weil dann hat er noch mal was erreicht und keine Ahnung, besser wird es dann nicht, dass der abtritt nach der Saison. Ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen. Und ich finde den Gedanken absurd, weil da gibt es einfach ganz wenig Hinweise drauf. Und es ist auch nicht so, dass er sozusagen unfassbar abgebaut hat. Ja, der ist schlechter geworden. Der ist nicht mehr so dominant, aber er wird eben auch unfassbar gedoppelt und getrippelt und was auch immer. Und ich glaube, wir müssen uns da erstmal, würde ich da einfach, also klar kann das sein, dass er sagt, boah, nee, ich bin durch damit. Aber also wo diese Gewissheit herkommt aktuell, das irritiert mich etwas. Also weil die Gewissheit sehe ich nicht ansatzweise.
Nee, sehe ich auch nicht. Also muss er ehrlich sagen, alleine, dass da noch ein paar Rekorde offen sind, die in greifbarer Reichweite sind.
Der Super Bowl viel, viel wichtiger. Und der sagt sich auch.
Richtig. Und dann willst du ja nicht nach so einem Jahr deine Hall of Fame-Karriere beenden. Das muss man ja ganz klar sagen. Also das ist ja absolut nicht würdig. Und der Mann hat noch ein bisschen Vertrag. Also der will auch nicht am Ende, dass die Chiefs irgendwelches Dead Money bezahlen müssen, weil der hat sich immer im Dienst des Teams verhalten. Der hätte überall woanders mehr verdienen können, hat er aber nicht gemacht. Also ich glaube, der wird schon auch noch gerne mal eine Mentorenrolle einnehmen. Und so wie wir Brad Veach aus den letzten Jahren kennen, wenn irgendwo eine Unit einen besonderen Need hat, dann performt er dann entsprechend über in der Free Agency, im Draft da können wir uns schon davon ausgehen, dass wir eine andere Offense erleben werden in Zukunft. Und die mit einem Mentor Kelce werden wir auch wieder, zwar vielleicht keine 1000-Yard-Saison mehr sehen, das wird dann schwer werden, wenn der Receiving Core entsprechend breit und gut aufgestellt ist. Aber zumindest wird Travis Kelce noch seine Möglichkeiten bekommen. Und der kann auch mal aus, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, ich glaube 24, 25 Receiving Yards, der 4 Touchdowns. Also das geht ja alles. Deswegen, ich glaube nicht, dass da das Kapitel Travis Kelce nach der Saison geschlossen wird, nur weil er jetzt eine Freundin hat, glaube ich. Die arbeitet ja auch weiter. Also die ist ja auf Welttournee nächstes Jahr. Da ist sie nicht so viel in Kansas City unterwegs, zumindest in der ersten Jahreshälfte. Also von daher, da glaube ich nicht, dass Travis Kelce deswegen jetzt irgendwie an die Rente denkt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Jason Kelce retired und dass Travis noch ein Jahr macht, vielleicht auch 2 Jahre, aber ein Jahr. Und es ist natürlich fraglich, ob er auf dem Niveau weiterhält, wenn er dann irgendwie quer durch die Welt reist und so weiter. Das heißt, es kann auch sein, dass das nächste Jahr bitter wird, weil er einfach nicht mehr auf dem gleichen Niveau ist. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Ich ärgere mich immer noch, dass wir Sam LaPorta nicht geholt haben als Tight End. Das tut mir jedes Mal weh, wenn ich den sehe. Denke mir, den hätten wir holen können. Ja, da hätten wir keinen Felix Anyadike Uzomah gehabt, aber das wäre der Nachfolger. Lass uns gerne über das Spiel nochmal reden. Ich weiß, man kann nicht wirklich, also das tut mir jetzt auch schon leid, dass wir nicht tief reingehen werden in dieses Spiel. Ich glaube, wir können trotzdem ein bisschen über die Chargers sprechen. Die haben ja eine sehr bewegte Saison hinter sich und ich glaube, das ist wirklich interessant, einfach mal drauf zu gucken, weil ich hätte die an Platz 2 in der Division gesehen. Ich finde, dass Justin Herbert der nach Mahomes beste Quarterback unserer Division ist. Und das ist schon irgendwie absurd, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ich erinnere mich noch an die Saison gelaufen ist, den ersten Spieltag, als sie so hauchdünn gegen die Dolphins verloren haben, wo ich dachte, hui, also 36-34, das Spiel hätte genauso andersrum ausgehen können. Dann wären sie mit 1-0 gestartet und wir sehen, wo jetzt die Dolphins stehen. Das ist schon irgendwie völlig absurd. Dann mit der Verletzung von Justin Herbert irgendwann, aber insgesamt ist da irgendwie sehr, sehr viel verloren gegangen. Und wenn man sich anguckt, wie die jetzt in den letzten Spielen dann gespielt haben mit Easton als Quarterback, dann ist das schon irgendwie, wie soll ich sagen, traurig. Also gegen die Buffalo Bills noch ganz knapp verloren, gegen die Broncos jetzt 16-9. Es gab dieses Spiel gegen die New England Patriots mit 6-0, was sie gewonnen haben. Fast Fußballergebnisse in dem Bereich dann schon. Da bin ich echt an so einem Punkt, wo ich sage, dieses Charger-Team hat wirklich einfach bodenlos enttäuscht. Mit dem Trainerwechsel, mit den Themen, die aktuell haben, werden die massive Probleme mit dem Cap bekommen, weil die eigentlich auf alles gegangen sind, was sie können, haben mit Mike Williams und Co. verlängert und Keenan Allen und zahlen unfassbar viel Geld. Also ich glaube, sie haben, ich habe mal gesagt, 65% des Caps sind Justin Herbert, Justin Herbert noch gar nicht, aber Khalil Mack, Die beiden Wide Receiver und irgendjemand anders noch. Also am Ende zahlen die unfassbares Geld für ganz wenig Spieler. Die haben sich völlig verpokert. Und ich bin, ich bin etwas entsetzt, was jetzt mit der Karriere von Justin Herbert passiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den nächsten 2-3 Jahren richtig krass kompetitiv werden. Wie siehst du die aktuell?
Ja, ich glaube, in diesem Jahr war es für alle Teams, alle, wirklich alle in der AFC West so einfach wie noch nie, oder es wäre so einfach gewesen wie noch nie, sich den ersten Platz zu sichern und diese Streak der Chiefs zu beenden, wenn sie denn alle auf normalem Niveau gespielt hätten. Also vielleicht mal die Raiders ausgenommen, von denen habe ich vor der Saison tatsächlich nicht viel erwartet. Die Broncos waren so ein bisschen eine Wundertüte, schwach begonnen, dann zwischendurch eine richtige krasse Phase gehabt und jetzt wieder stark nachgelassen. Aber die Chargers, und das kann man, glaube ich, sagen, mit dem großen Deal, den Justin Herbert bekommen hat, 262 Millionen. Und das waren schon Zahlen. Man hat schon gemerkt, okay, da sind schon auch, ja, sage ich jetzt mal, Begehrlichkeiten da. Da will man Nägel mit Köpfen machen. Da hofft man sich, dieses Team zusammengebaut zu haben, das jetzt eben voll angreifen kann. Und es war, glaube ich, jetzt das Jahr mit dem niedrigsten Grundgehalt. Also jetzt verdient er gerade mal so 1 Million. Nächstes Jahr werden es dann schon 6, 25, dann schon 15, dann 24 und 27, dann gar 36, wenn sie nicht davor umstrukturieren.
Er kriegt schon Cap-Hit von 19 Millionen nächstes Jahr. Aber ich habe noch gar nicht mal nachgeguckt, weil ich das in ihr so rausgehauen habe. Khalil Mack, 38,5 Millionen Cap-Hit. Joey Bosa, 36,6 Millionen Cap-Hit. Das allein sind schon 30% deines Gehaltes, was du hast, sind einfach auf Khalil Mack und Joey Bosa. Khalil Mack wird ja auch nicht jünger. Und dann hast du Keenan Allen mit 34,7 Millionen Cap-Hit nächstes Jahr. Keenan Allen, das ist ein Wide Receiver, das ist unfassbar. Und Mike Williams mit 32,4. Natürlich kannst du das noch weiter nach hinten machen, aber du machst es noch schlimmer. Und das waren jetzt erstmal 3, 4 Spieler, dann kommt noch ein Derwin James mit 20 Millionen Cap-Hit, der nun auch nicht gut ist, vielleicht einer der stärksten Coverage-Safeties, den wir da haben, der irgendwie auch wirklich sehr, sehr gut gegen Kelsey spielen kann. Aber dann kommt erst Justin Herbert und du hast selbst gesagt, da kommt noch ganz schön viel dickes Ende an dem Vertrag. Diese 6 Leute, das ist unfassbar, was die für ein Cap-Hit haben. Und eigentlich kannst du nur über ganz, ganz viel Rookies versuchen, das auszugleichen. Ansonsten wirst du auf so viel Positionen einfach unterbesetzt sein. Und das ist schon hart.
Das ist richtig hart. Also da haben sie sich ordentlich verpokert und da kommst du auch aus der Nummer nicht mehr raus. Also wenn du dir nur anschaust, was du da an Dead Cap hättest, wenn du die Leute vorzeitig entlässt, also bei Herbert braucht man gar nicht drauf gucken, wenn die denen 25 kicken würden, hätten sie 110 Millionen Dead Cap. Also es ist, wie man es drehen und wenden will, es sind schlimme Verträge, ungefähr so schlimm wie der Wilson-Deal in Denver geschlossen wurde, aber für mehrere Spieler und vielleicht nicht in der Höhe, aber diese ganzen Verträge in Summe machen halt das große Cap-Hit-Problem für die Chargers in den nächsten Jahren echt nicht so richtig angenehm. Also die werden sehr kreativ sein müssen und sehr auf die Rookies bauen, deswegen wird diese Thematik mit dem Draftpick jetzt in diesem Spiel nochmal entsprechend hoch. Ich weiß gar nicht, ob 5 oder 6, also du hast vorhin 5 gesagt, ich glaube, ich hätte irgendwas mit 6 gelesen, aber ja, es wird auf jeden Fall spannend und ich glaube auch nicht, dass sie das Spiel gewinnen wollen werden, weil da geht es jetzt halt wirklich um die Zukunft dieser Franchise und wo die sich in Zukunft aufstellen wird. Und wenn man sich auch mal anschaut, die letzten Spiele, also als dann Herbert raus war nach diesem New England-Spiel 6-0, hast du schon gesagt, dann diese Division-Duelle, die man verloren hat gegen die Broncos, gegen die Raiders, gegen die Bills, dann nochmal knapp gewesen. Also ein Ding, das ist eine komische Saison gewesen für die Chargers und auch sehr enttäuschend natürlich bei allem, was man sich da so vorgenommen hat vor der Saison und auch so, wie es dann gestartet ist, wenn du direkt mit 0-2 reingehst, dann wird es schon schwer. Also da kann sich schon so eine Saison entscheiden. Dann hatten sie leider auch aus ihrer Sicht die Bye-Week relativ früh in Woche 5, wo du dann eigentlich, dann hattest du so eine 2-Spiele-Siegesserie aufgebaut, unterbrichst sie und verlierst direkt 2 Spiele gegen die Cowboys und gegen uns. Und dann hattest du wieder 2 Spiele, dann hast du wieder 3 verloren, wieder 1 gewonnen, wieder 4 verloren. Also das ist alles nicht Fisch, nicht Fleisch gewesen und du hast gemerkt, die Chargers sind überhaupt nicht im Rhythmus und es waren teilweise auch enge Spiele, wie gegen die Packers, auch wieder nur 3 Punkte Unterschied, aber es war halt auch so ein fettes Ding von den Raiders, 63-21. Klar, da war der Backup-Quarterback drin, auch da Verletzungsprobleme. Ich meine, Joey Bosa ist, glaube ich, seit Mitte November mit einem gebrochenen Fuß raus. Wenn man sich den Injury Report anschaut, das ist diese Woche ja auch alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil auch da sind natürlich die Starter nicht so oft im Training. Aber der Coach hat schon gesagt, der Chargers, dass Joey Bosa und auch Keenan Allen vermutlich nicht im Saisonfinale auf dem Platz stehen werden, weil sie sind zwar teilweise ready to go oder mutmaßlich ready to go, aber es ist halt einfach schon eine zu lange Zeit her und man hat sich von dem Heilungsprozess bei beiden deutlich mehr erhofft. Also Keenan Allen, weiß ich gar nicht, wie viele Spiele der dann in Summe am Ende gemacht hat, aber es waren auf jeden Fall nicht so viele. Das eben auch mit ein Problem, warum die Chargers dann am Ende der Saison mit dem Rekord dastehen und eben nur 5 Spiele gewonnen haben.
Durchaus 13 Spiele hat Keenan Allen bisher gemacht, um das auch nochmal nachzureichen, aber zu viel zu wenig für dessen Qualität. Und Mike Williams mit nur 3 Spielen ist natürlich irgendwie als die beiden ganz, ganz starken. Ich finde auch Quentin Johnston vielleicht nochmal deren Wunder-Rookie, den wir viele sich auch vielleicht bei den Chiefs gewünscht haben, bisher noch nicht so richtig überzeugend. Also 414 Yards, hat auch alle, also 16 Spiele gespielt, also schon vergleichbar mit Rashee Rice, hat nur 135 Yards after Catch. Also das ist eine ganz andere Geschichte und schon eine Enttäuschung. Haben auch viele gesagt, vorher viele Draft-Experten, der ist vielleicht noch nicht so bereit wie andere, aber das ist schon sehr, sehr enttäuschend, was er da bisher abgeliefert hat. Da fehlt einfach relativ viel. Und ich glaube, Easton Stick, darf man auch mal sagen, der Quarterback, der aktuell da spielt, das hat mich etwas gewundert, weil ich dachte, naja, dann gibst du doch den Quarterbacks in dem Kader die Chance, die irgendwie neu dazugekommen sind, von denen du Größeres erwartest. Will Greer zum Beispiel oder Max Duggan. Max Duggan ganz jung, relativ jung gedraftet, dem mal zu zeigen. Easton Stick wird Free Agent nach der Saison. Also mich hat das ein bisschen gewundert, dass der jetzt da spielt, weil also das gibt ja keine Entwicklungsmöglichkeit oder irgendwas. Also alles irgendwie krumm und schief und ich glaube, da wird im Coaching noch was passieren. Da gibt ja Gerüchte von Bill Belichick, der da hinwechselt zu den Chargers, bis hin zu dem Harbaugh-Brother, der bei Michigan aktuell ist, ob der nicht bei den Chargers unterkommt. Ich glaube, da wird es noch einen Big Splash geben. Was mich so ein bisschen irritiert hat, und das ist vielleicht insgesamt ein Problem des Teams, dass die Owner jetzt nicht so richtig ganz krass sportlich interessiert sind, sondern dass für die wirklich eher ein Investment ist. So sind die Chargers ja auch gegründet worden. Der Name kommt von einem Kreditkartenaufladungssystem oder Firma. Also von daher, vielleicht ist das einfach auch die Historie und der Tradition geschuldet, aber die werden es meines Erachtens nach schwer haben, wirklich wieder hochzukommen und die werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht auf dem gleichen Niveau sehen, auch wenn Justin Herbert, und den tut es mir wirklich leid, um dessen Karriere, dass der da irgendwie festhängt. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeine krasse Überraschung, dass der irgendwann woanders hinwechselt für ganz, ganz viel Draft-Potenzial. Das sind eher so 3 First-Round-Picks oder 4 oder so, aber wenn man es braucht, dann ist auch das vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht protestiert der irgendwann, weil er sich nicht ordentlich respektiert fühlt. Ich glaube, die Frage, die mir so ein bisschen bleibt, Marius, auf welche Spieler freust du dich denn? Also wir werden jetzt ja ein paar andere Chiefs-Spieler sehen. Es werden relativ viele Starter geschont oder vielleicht nur ein paar Drives zu sehen sein. Ich nehme davon an, dass die ganz großen Stars fast alle, außer sie haben irgendwelche Ziele, rausgenommen werden und geschont werden, also nicht nur Patrick Mahomes, der wird auf gar keinen Fall spielen, aber eben auch ein Snead und ich glaube auch ein Trent McDuffie. Ich glaube nicht, dass wir Reed sehen als Safety, dass wir in der Offense auch viele nicht sehen können, obwohl ich da eigentlich mir wünschen würde, jetzt möchte ich MVS eigentlich den ganzen Abend runterlaufen sehen. Mal gucken, was er kann. Kadarius Toney trainiert schon wieder mit. Vielleicht machen wir den auch nochmal vielleicht sogar aufs Spielfeld werfen, obwohl wir da immer vorsichtig sind. Was für Spieler, die bisher in der zweiten oder so der dritten Reihe sind, auf welche freust du dich heute? Oder freust du dich heute dann, dass sie am Sonntag spielen?
Na, Andy Reid hätte schon gesagt, sie wollen möglichst verschiedene Spieler in die Rotation bringen, unter anderem den gerade schon angesprochenen Kadarius Toney, der ja auch die letzten Spiele raus war. Muss man eben sehen, wie fit der ist. Da will man ja auch nicht zu viel riskieren. Man kennt ja die Glasknochen von dem, dass der dann sich nicht in so einem Spiel dann auch wieder was tut. Ich freue mich auf Mecole Hardman, der ist ja wieder ready to go. Und ich freue mich auf Justin Ross. Ich glaube, der kann nochmal zeigen, auch um in den Playoffs dann eben ready zu sein, wenn so sprichwörtlich eben die Nummer aufgerufen wird, also es um ein Play eben geht und wir unsere Comeback-Qualitäten hoffentlich nicht unter Beweis stellen müssen, aber wenn wir es tun müssen, dann hoffentlich eben mit den richtigen Spielern und dem richtigen Personal. Und ich bin echt gespannt, wie aktuell der Leistungsstand von Justin Ross ist. Blaine Gabbert hat auch gesagt, der kann krasse Dinge, hat er noch nie oder selten gesehen in seiner Karriere. Er ist ja auch schon eine Weile dabei. Und deswegen bin ich gespannt, wie Justin Ross aktuell leistungstechnisch unterwegs ist. Man hat ja nicht viele Sachen gesehen von ihm. Ich glaube, erst 4 Pässe gefangen diese Saison. Erwartungen waren hoch und der Hype-Train war fast nicht mehr zu bremsen. Und dann ist er selber ausgebremst worden durch diese außersportlichen Geschichten, da lange auf dieser Liste gestanden vom Commissioner. Also das sind alles so Themen, die kann dich als Jungspieler natürlich schon rausreißen. Und wenn man sich die jüngste Vergangenheit anschaut, der Junge hat im Prinzip an der Schule zuletzt mal so richtig, richtig Football gespielt. Wir würden es ihm so gönnen, dass er wirklich nochmal ein Regular-Season-Game die Möglichkeit bekommt, zwar dann nicht von Patrick Mahomes die Pässe zu fangen, aber ich hoffe, dass Blaine Gabbert ein bisschen an seinem Game gearbeitet hat, weniger Interception, mehr Completion, und da freue ich mich in der Offense auf Justin Ross. Ich hätte gerne auch noch bei den anderen den einen oder anderen gesehen, also auch in der Defense, oder auch, ich hätte gerne mal Prince Tegavanogo noch gesehen, aber der ist ja auch auf der RA und kann nicht mehr spielen. Also das finde ich auch extrem schade, dass es dieses Jahr da auch nicht mehr für reicht. Jody Fortson soll ja anscheinend auch wieder ready to go sein, aber die Ärzte sehen es ein bisschen anders. Der bleibt auch nach wie vor draußen, ist ja auch eigentlich Season Ending. Ich glaube nicht, dass die Chiefs den nochmal aktivieren werden. Da ist es eben auch schade, weil du halt eben aktuell auch Spieler hättest. Ich hoffe, dass wir LaMichael Perine sehen, weil bei den Running Backs fehlen mir aktuell so ein bisschen die Alternativen. Jerick McKinnon ist auf der IR. Clyde Edwards-Helaire ist auch wieder angeschlagen. Pacheco will man jetzt auch nicht unbedingt in den Playoffs da direkt verheizen. Man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Also wir müssen ja schon davon ausgehen, idealerweise, dass es bis Februar reicht. Aber mit Pacheco alleine wird das Thema nicht gelesen sein. Und dann hoffe ich, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr von LaMichael Perine sehen oder von Ingram, je nachdem, was sich die Coaches da überlegt haben. Wie ist es bei dir?
Ja, definitiv. Ich glaube, Justin Ross wollen wir alle irgendwie mal in Aktion sehen und gucken, was der denn wirklich kann. Auch ein Richie James wirklich mal mit 50-60% Snaps. Was kann der für ein Spiel machen? Wie sieht der aus, wenn der wirklich in der Offensive wirklich voll eingesetzt ist? Ich finde, Lucas Niang ist noch jemand, den ich gerne mal auf Position von Javon Taylor sehen wollte. Über den haben wir Anfang der Woche gar nicht geredet. Javon Taylor hat sein bestes Spiel im Trikot der Chiefs gemacht, hat wirklich bombenfest da die rechte Seite letztes Spiel gehalten und, glaube ich, die beste PFF-Grade seiner Karriere bekommen. Also hoffentlich hält das an, pünktlich zum Playoff-Saison. So war das mit Orlando Brown doch teilweise auch, dass er dann irgendwann am Ende des Jahres anfing, dann doch nochmal besser zu werden. Vielleicht ist der Javon Taylor-Effekt ein ähnlicher. Aber Lucas Niang würde ich gerne mal sehen, wo der aktuell ist. Und mich interessiert der Pass-Rush eigentlich. Ich will eigentlich Felix Anjudike Uzama wirklich in Aktion sehen und wirklich nicht nur so 6-7 Snaps, sondern mal richtig zeigen, dass der pushen kann. Und BJ Thompson, den habe ich einfach noch gar nicht gesehen. Der war ja körperlich einfach noch nicht so reif für die NFL, brauchte Zeit. Da wurde aber sehr gelobt und ich bin gespannt, wie der im Pass-Rush aussieht. Das sind so Spieler, die ich gerne sehen möchte. Auch ein Ecoboy Doe als Cornerback finde ich spannend. Jamari Connor wirklich mal voll eingesetzt, finde ich interessant. Also ich glaube, da haben wir einfach noch ein paar, ich weiß nicht, ob es Juwelen sind, aber auf jeden Fall Talente, die jetzt einfach mal getestet werden müssen. Und mal gucken, wie viel die Chargers die testen. Aber da erwarte ich einfach auch mal Big Plays und auch ein Cam Jones zum Beispiel als Linebacker dann auch mal eingewechselt zu werden. Ich bin da sehr interessiert, was da passiert und wie das aussieht.
Ja, umso bitterer, dass Keandre Coburn schon wieder seine Koffer gepackt hat vor ein paar Wochen. Der wäre jetzt halt auch prädestiniert gewesen, dass man den mal nochmal ein bisschen in Action sehen hätte können.
Ich glaube, einmal, ja, okay, aber wenn er das zweite Mal gehen lässt, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, er hat nicht die Qualität und ja. Da haben wir uns einfach ein bisschen vielleicht verschätzt. Also vielleicht nehme ich dem das ein bisschen übel, aber ich habe Kalijah Kancey, den hatten wir auch im Gespräch, auch in der ersten Runde hätten wir den gerne gehabt, der bei den Cowboys jetzt, glaube ich, ist, der echt eine gute Saison spielt als Defensive Tackle. Da brauchen wir irgendwann nochmal eine andere Lösung als Nady, der besser spielt als in den letzten Jahren, aber immer noch nicht gut.
Die einzige Schwachstelle, wenn man sich die Line so anschaut, aber das ist dann tatsächlich ein Thema für die Offseason und vielleicht ja auch für den Draft.
Durchaus. So, jetzt brauchen wir nur einen Tipp, würde ich sagen. Das schwierigste zu tippende Spiel aus meiner Sicht.
Ich gehe mal mit dem Low-Score-Game und sage 17-14 Chiefs.
Das hatte ich am Anfang auch. Ich bin Daniel. Bei 20-17. Das ist genauso. Ich habe überlegt, ist es ein Low-Scoring-Game oder also unsere und deren Defense sind hier, werden ja auch nicht besser. Von daher bin ich bei 17-14. Nee. Ja, mal gucken. Mal gucken, was Fabi, das wissen wir noch nicht, was Fabi tippt, das könnt ihr dann im Newsletter lesen.
Nein, du bist jetzt nicht bei 17-14,
da bin ja ich. 20-17.
Was bist du? 20-17, so.
Ja, ich.
Muss ja alles ganz in der Richtigkeit haben. Fabi hat noch nichts
geschrieben. Nee, genau, mit dem warten wir, es wird enthüllt im Newsletter dann, der am Sonntag, Samstagabend, Sonntag, Vormittag kommt, wo ihr nochmal dann genau nachlesen könnt, was wichtig ist Sonntagabend. Genau, ansonsten arbeiten wir noch an weiteren Newslettern. Jetzt bin ich auch ein bisschen Kopf wieder frei, wieder gesund, kann ein bisschen schreiben. Marius macht die Previews, von daher werdet ihr im Newsletter auch wirklich immer mehr lesen. Den verlinken wir natürlich immer auch im WhatsApp-Kanal. Findet ihr alles bei uns in den Shownotes, wie ihr da hinkommt oder auf daskingdom.de. Wir freuen uns da über den Support. Wir würden uns auch unglaublich darüber freuen, wenn ihr unseren Newsletter und gerade auch WhatsApp weitergibt an Chiefs-Freunde, an Chiefs-Sympathisanten bei euch aus dem Umfeld. Da hilft uns jeder und der Wunsch nach 1000 Leuten im WhatsApp-Kanal, der ist bei uns immer noch da. Vielleicht kriegen wir das ja bis zum Ende der Saison noch hin.
Das wäre schön. Ansonsten folgt uns gerne auf allen relevanten Kanälen, wenn ihr das noch nicht macht. Das hilft auch sehr, vom Algorithmus entsprechend platziert zu werden. Macht die Glocke bei Spotify grün, bewertet uns. Wir freuen uns natürlich immer über die vollen 5 Sterne, genauso wie über persönliches Feedback von euch. Das könnt ihr auch im Newsletter hinterlassen, aber auch bei Apple Podcasts quasi. Also auch gerne da mal persönliche Zeilen reinschreiben oder uns gerne direkt über Instagram etc., wo ihr uns auch immer folgt, schreiben. Auch das freut uns natürlich sehr gerne. So, und dann hoffe ich, dass ihr alle die Woche, die erste Arbeitswoche, je nachdem, ob ihr schon gearbeitet habt, auf jeden Fall gut rumbringt bis zum Sonntag. Und wie gesagt, das Spiel Bills gegen Dolphins, das lohnt sich auch noch anzuschauen. Also der Football-Sonntag, der letzte in der Regular Season, den kann man noch mal voll auskosten.
Das war übrigens eine kurze Sendung, bevor du das Wort hast.
Ja, ich das ist eine kurze Sendung bei uns. Also ja, ihr merkt, es ist nicht möglich. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Deswegen viel Spaß bei allem, was ihr jetzt danach macht. Macht's gut, wir hören uns. Bis die Tage und Go Chiefs!